ARD Sounds.
Ich lese täglich den Wasserstand ab. Zum Beispiel jetzt hat es endlich einmal geregnet. Da hat es 1 Zentimeter zugenommen. Aber heute habe ich noch nicht geguckt.
Man hat nicht mehr die Möglichkeit, mit dem Boot ans Ufer zu kommen, weil wir in dieser schlickigen Zone sind, Kalkmutte genannt. Und man da wirklich gleich so einen halben Meter bis mehr einsinken kann. Also da besteht wirklich akute Lebensgefahr.
Ich sag ja hier, der See ist ja bis zu 20 Meter tief. Die Tiefstelle ist ja eigentlich zwischen der Insel und uns. Aber es wird immer weniger. Aber wir hoffen, dass er nicht mal ganz austrocknet.
Der Nordbereich des Sees ist unheimlich flach. Das heißt, sie bauen heute einen Steg. Und wenn sie 2 Monate weiter, haben sie weiterhin 50 Zentimeter Wasserverlust, dann bauen sie diesen Steg noch mal 20 Meter nach vorn. Weil das kann einfach kein Mensch leisten.
Eindrücke von Menschen aus unserem Land. Sinkende Pegelstände, Niedrigwasser, fehlender Niederschlag, heiße Sommer, Trockenheit. Wassermangel ist tatsächlich eines der Themen unserer Zeit. In Mecklenburg-Vorpommern, zum Beispiel an der Mecklenburgischen Seenplatte, da gehört Wasser ja quasi zur DNA der Region. Doch was, wenn dem Land der 1000 Seen langsam das Wasser ausgeht? Ist das tatsächlich eine reale Gefahr? Worauf müssen wir uns da in Zukunft eigentlich einstellen? Das ist heute unser Thema hier bei MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Mirja Freie und wir sind der einzige Regionalpodcast, der euch jede Woche über spannende Themen aus unserem Land informiert. Abonniert uns am besten gleich in der App von ARD Sounds. Ja, das Haus am See, ein Traum für viele, nicht nur für Peter Fox. Aber was passiert denn, wenn der See vor der eigenen Haustür langsam verschwindet? Unsere Reporterin Ece Kanter aus dem Hafmüritz-Studio Neubrandenburg war an den Seen der Region unterwegs und hat mit Anwohnern, Fachleuten, Touristikern und Landwirten gesprochen. Hallo erstmal, Ece.
Hallo.
Du, die Töne, die wir jetzt eben am Einstieg gehört haben, die klangen ja schon ganz schön dramatisch. Wo warst du denn da genau unterwegs und mit wem hast du da gesprochen und was ist da los?
Ja, also wo ich unterwegs war, das waren die sogenannten, ich sag mal, Problemseen in der Seenplatte. Und da war ich zum Beispiel beim Langer See in Weißdien. Da wusste ich auch erstmal nicht, wo der ist. Der ist tatsächlich zwischen Neubrandenburg und Neustrelitz. Und als ich da angekommen bin, sah erstmal alles ganz normal aus, ein See mit einem Steg und da bin ich über so ein Grundstück gelaufen, das hat zu einem Anglerverein gehört und der hatte da so eine Rampe runter zum Steg und dann bin ich da erstmal runtergelaufen und mir den Steg angeguckt und als ich mich umgedreht habe, habe ich bei den Nachbarn gesehen, dass der Steg bei denen in der Luft hängt.
Oh.
Und dann habe ich mir gedacht, okay, auch der Steg, auf dem ich mich befinde, sieht ein bisschen komisch aus. Und dann habe ich auch erstmal gemerkt, okay, der Standort ist doch ein bisschen ungewöhnlich. Also da, wo vorher Boote waren, ist jetzt einfach gar nichts.
Krass, also man sieht es doch dann schon deutlich. Wie ist denn das für die Anwohner, also die da jetzt ihr Haus, ihren Anglerverein haben? Das ist ja krass.
Ja, für die Anwohner ist das natürlich eine Situation, an die sie sich halt auch anpassen mussten. Ich habe dir ja eben von dem Steg erzählt, von der Nachbarin. Der hat Frau Czablicki gehört. Die Frau war wirklich, wirklich richtig cool. Das war eine 86-jährige Frau und sie hat mir erzählt, dass sie seit 1974 jeden Tag den Pegel abliest. Also seit mehr als 50 Jahren. Und das macht sie eben für das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt, Mecklenburgische Seenplatte, also kurz STALU.
Mhm.
Und dann nimmt sie die Zahlen und trägt es in ihr kleines gelbes Heftchen ein. Und die gesammelten Werte schickt sie dann jeden Monat, also am Monatsende, per Post nach Neubrandenburg.
Und das war die Frau, die wir eingangs auch schon gehört hatten, ne?
Genau, richtig.
Wie misst sie denn da genau den Wasserstand?
Ja, also früher hat sie das so gemacht, dass sie so einen Pegelstab hatte, aber den musste sie dann immer im Laufe der Zeit immer wieder verlängern, weil das Wasser immer weiter zurückgegangen ist. Und jetzt hat sie von der STALU so eine Messlatte aus Holz bekommen und das ist an ihrem Steg festgemacht und dann kann sie jeden Morgen dahin laufen und den Pegel dort ablesen.
Das ist ja auf jeden Fall spannend. Was sagen denn ihre Zahlen?
Ja, also die offiziellen Zahlen passen eigentlich ziemlich gut zu dem Bild, was ich mir dann auch vor Ort machen konnte. Beim Langsee Weißdien liegt der bisherige mittlere Pegel 2026 bei rund 1,58 Meter unter dem langjährigen Mittel. Also vereinfacht gesagt, im Durchschnitt steht das Wasser dort in diesem Jahr bisher gut 1,5 Meter niedriger als über viele Jahre üblich.
Mhm. Und ist das ein Einzelfall? Also ist das ein Einzelproblem sozusagen bei dem See oder gibt es da noch mehr von?
Nee, ein Einzelfall ist es leider nicht. Es gibt tatsächlich in der Feldberger Seenlandschaft mehrere Seen, die das Stahlu eben als problematisch einstuft. Zum Beispiel der Karwitzer See, der Feldberger Haussee und auch der Dreetsee.
Und ist das da genauso auffällig wie jetzt beim Langsee?
Ja, also ich war zum Beispiel auch beim Karwitzer See und da war die Situation tatsächlich gleiche oder beziehungsweise ähnlich. Da bin ich über so ein Gelände gelaufen und das Gelände hat einem Boots- und Kanuverleih gehört. Und da war der Steg tatsächlich auch so 2 Meter über dem Wasser. Und das Interessante ist auch, dass sich dadurch auch der Uferbereich so ein bisschen verändert hat. Also statt Sand ist da jetzt so ein schlammiger Seegrund, man nennt das Modder. Und da kann man auch ziemlich tief einsinken. Der Besitzer vom Kanuverein, Norbert Pflege, hat das so beschrieben.
Hier waren dreimal schon die Feuerwehr, um Leute zu retten, die im Modder hier vor meinem Steg eingesunken sind, weil sie dachten, sie könnten da schön aussteigen, das Boot weiterziehen und dann waren sie bis zum Bauchnabel im Wasser, musste die Feuerwehr kommen und die wieder retten.
Das sind ja auch ungewöhnliche Einsätze für die Feuerwehr, sag ich mal. Was hat das denn dann sonst noch für Folgen?
Ja, natürlich hat das auch Folgen für die Natur. Weniger Wasser bedeutet, der See wird auch flacher. Und der kann sich natürlich entsprechend schneller erwärmen. Der Bodo Heise vom Stahlu hat mir erklärt, dass sich dadurch natürlich das ganze Ökosystem verändert von dem See. Also die Fische kommen grundsätzlich erstmal mit ein bisschen wärmerem Wasser auch relativ gut klar. Kritisch kann es aber werden, wenn der Sauerstoffgehalt eben stark sinkt. Und beim Langsee Weißdien zum Beispiel, da hat man die Folgen auch schon gesehen. Das Wasser war nämlich so flach, dass Sonnenlicht bis auf den Grund kommt und dadurch wächst halt viel mehr Unterwasserkraut. Und diese Verkrautung macht vor Ort natürlich auch Probleme und das berichten auch die Angler vor Ort.
Das glaube ich sofort. Das heißt, Angeln ist in Weißdien zum Beispiel auch schwierig geworden wahrscheinlich.
Ja, das kann man so tatsächlich auch sagen. Der Anglerverein Kiefernheide, der Vorsitzende Carsten Schmidt, der kennt den See zum Beispiel schon seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich. Und der hat gesagt, dass er früher eben die Boote direkt am Grundstück im Wasser lassen konnte. Und dann wurden die am Grundstück angebunden und dann waren die da. Mit dem Rückgang gibt es jetzt natürlich ein Problem für den Verein. Sie mussten sich erstmal einen Schwimmsteg besorgen. Den hatten sie vorher nicht, den haben sie auch nicht gebraucht und den haben sie dann platziert. Aber dadurch, dass das Wasser immer weiter zurückgegangen ist, mussten sie den Steg nach außen, ich sag mal, erweitern. Aber jetzt hatten sie das Problem, dass eben die Distanz zwischen Steg und Grundstück viel zu groß war. Und dann haben sie eine 9 Meter lange Slipanlage aus Metall installiert, um jetzt eben Grundstück mit Steg zu verbinden, um überhaupt die Boote auf den Steg zu bekommen und dann entsprechend auch ins Wasser.
Das klingt aufwendig. Jetzt hast du aber auch gesagt, es gibt eben mehr Unterwasserpflanzen. Das hat doch bestimmt dann auch irgendwie Folgen für die Angler.
Ja, klar. Also wegen der vielen Unterwasserpflanzen kommen Angler mit Booten auch nicht mehr so gut durch. Rudern ist auch super schwer, weil man sich ständig in dem Kraut verhängt. Carsten Schmidt vom Anglerverein, der hat mir auch erzählt, dass sie früher an einer Stelle so eine Laichstelle mit etwa 1,5 Meter Wasser hatten und die ist jetzt auch komplett trocken. Und das Problem hat Carsten Schmidt folgendermaßen beschrieben.
Wir dürfen auf diesem Gewässer mit einem Elektromotor fahren. Aber wenn Sie mit dem Elektromotor in das Kraut kommen, wickelt sich sofort die Schraube zu und dann fährt das Boot nicht mehr. Oder beziehungsweise der Elektromotor geht kaputt. Der brennt dann durch. Und dann ist ja ein Schaden, je nachdem, so ein Elektromotor kostet bis 1.000, 1.200, 1.500 Euro. Und das jedes Mal nach jeder Bootstür zu ersetzen, sind ja Wahnsinnspreise, die sich keiner leisten kann.
Ja, jetzt Ece, machen wir an dieser Stelle einen kurzen Einschub. Du hast eben von Unterwasserpflanzen, haben wir jetzt ganz viel gehört. Wusstest du zum Beispiel, dass Löwenzahn sehr, sehr tiefe Wurzeln hat?
Das wusste ich nicht.
Siehst du, habe ich mir nämlich auch erst angehört, dieses Wissen. Es gibt nämlich einen ganz, ganz tollen Podcast in der App von ARD Sounds. Der heißt Der mit dem Wald spricht. Peter Wohleben kommt dabei zu Wort bei den Kollegen von SWR 1. Und da war zum Beispiel auch ein Thema mehrfach auch schon dran, nämlich das Thema Trockenheit. Ich kann diesen Podcast sehr empfehlen. Er ist nämlich sehr kurz, nur 2 Minuten. Und man kann ihn immer so zwischendurch hören und erfährt ganz viele spannende Dinge, wie zum Beispiel eben, dass Löwenzahn 3 Meter tiefe Wurzeln haben kann. Das fand ich spektakulär. Ihr findet den Podcast in der App von ARD Sounds und natürlich auch als Link in unseren heutigen Shownotes. Ete, jetzt zurück zur Feldberger Seenlandschaft. Wie ist denn da jetzt die Situation? Da kommen da ja auch eigentlich regelmäßig sehr, sehr viele Touristen hin.
Tatsächlich ja. Der Kanuverleih von Norbert Pflege, von dem ich dir eben schon erzählt habe, den wir auch schon im Ton hatten, der hat mir zum Beispiel auch erzählt, dass seine Kajaks und Kanadier auch direkt am Grundstück am Karwitzer See im Wasser waren. Die Gäste konnten da einfach einsteigen und lospaddeln. Heute ist dieser Seeabschnitt eben problematisch, weil viel zu wenig Wasser da ist und man kann einfach nicht starten. Also der Verleih läuft heute entsprechend auch ein bisschen anders. Die Boote müssen die Gäste also als erstes mal auf die andere Straßenseite zum schmalen Luzin bringen. Das ist so ein benachbarter See gegenüber. Und dafür hat der Bootsverleih eben extra Bootswagen angeschafft.
Das sind so kleine Metallgestelle mit Rädern oder so, ne?
Genau, richtig. Das sind so Bootswagen, die werden drunter geschnallt und dann müssen eben die Gäste das drunter schnallen und anfangen zu schieben. Das heißt, sie fangen an, das drunter zu schnallen und nehmen es dann mit zum schmalen Luzin einmal über die Straße. Und dort setzen sie ab, machen ihre Tour und auf demselben Weg muss natürlich das Kanu wieder zurück zum Verleih gebracht werden. Aber für die Bootswagen hat der Verleih natürlich auch mehrere tausend Euro ausgegeben und das ist natürlich eine Umstellung. Also da, wo früher eben jetzt Wasser war, ist jetzt nichts mehr. Und das Interessante ist auch noch, dass er seine Boote auch nicht mehr so einfach reinigen kann, weil sie ja eben nicht mehr im Wasser liegen. Der musste sich jetzt ganz große Behälter anschaffen. Auf seinem Grundstück stehen die. Und wenn dann jemand das Boot zurückbringt, muss er dann das Wasser benutzen und kann dann da seine Boote reinigen, aber nicht mehr so einfach im See.
Aber es klingt so, als hätte man noch mehr sportliche Aktivität dabei. Also es ist ja vielleicht auch ein Vorteil, wenn man das mal von der positiven Seite sehen möchte. Ja. Wie reagieren denn die Urlauber? Also sind die so begeistert wie ich? Ja, ist mehr sportlich oder das ist halt ein ziemlicher Aufwand?
Naja, ich glaube, wenn man anfängt rauszufahren, macht man ja schon Sport genug. Die meisten finden natürlich den Aufwand erstmal nicht so gut und das dann erstmal über die Straße zu schieben. Also der Verleih, der sagt auch, ja, viele Stammgäste, die sie halt hatten über viele Jahre, kommen deshalb nicht mehr. Und unklar ist natürlich auch, wie viele Gäste überhaupt nicht kommen, weil sie alle das Problem kennen. Aber ja, natürlich ist die Feldberger Seenlandschaft trotzdem ein schönes Paddelrevier.
Jetzt hast du erzählt, dass die Situation in der Region auch für Badegäste ja teilweise schwierig ist. Gibt es da denn Abhilfe?
Jein. Also ich war zum Beispiel auch am Dreetsee bei einem Campingplatzbetreiber. Das ist der See direkt neben dem Karwitzer See. Und da konnte man die Wasserstände natürlich auch schon sehen, beziehungsweise die Folgen. Und der Besitzer, Hans-Jürgen Döring, der hat mir erklärt, dass die Badestelle sich so stark verändert hat, dass sie eben mit schwerem Gerät da am Ufer sozusagen nachhelfen mussten. Das Problem ist nämlich, dass man kennt es ja, man läuft in den See rein und da wird's erstmal, da fühlt man den Sand unter den Füßen. Und langsam wird es tiefer. Jetzt haben sie aber Stellen, die sofort tiefer sind. Und diese Stellen, wo es halt eben sehr steil abfällt, sind natürlich auch gefährlich, besonders für Kinder. Und deshalb hat der Betreiber so eine kleine Lagune ausgebaggert. Also so ein kleiner, flacher Badebereich. Und da mussten sie eben 50 Tonnen Kies schütten, damit sie sozusagen eine Badestelle schaffen können.
Das hört sich jetzt aber trotzdem ganz schön aufwendig an. Hat das sowas überhaupt Zukunft?
Ja, also der Betreiber Hans-Jürgen Döring hat natürlich seine Bedenken, aber ganz grundsätzlich schaut der ziemlich optimistisch in die Zukunft. Und er hat mir gesagt, dass er sich halt immer wieder neu erfinden muss, was ich natürlich toll finde, dass der so positiv auch auf die Situation guckt. Und gleichzeitig hat er auch gesagt, sie investieren halt mehr Geld in den Campingplatz und versuchen halt alternative Möglichkeiten zu schaffen für Kinder. Oder zum Beispiel hat er mir erzählt, dass sie den Spielplatz da in der Anlage Anlage. Die Anlage hat einen eigenen Spielplatz, dass sie den umbauen möchten. Also als ich da war, war der wirklich gut besucht, der Campingplatz. Aber auch wenn die Gäste, die vorher kamen, weil das Wasserwanderer waren und eben Wasserwanderungen machen wollten, auch wenn die wegfallen, schaut der Besitzer eben optimistisch, weil die Ecke ist ja trotzdem eine ganz schöne.
Na klar. Das ist aber auf jeden Fall, hat es schon ganz schön konkrete Folgen. Aber warum verlieren jetzt denn eigentlich ausgerechnet diese Seen, die du jetzt angesprochen hast, überhaupt so viel Wasser?
Ja, da kommen mehrere Dinge zusammen. Also Bodo Heise von der Stalu, der hat mir erklärt, dass besonders die Seen anfällig sind, die hauptsächlich vom Grundwasser gespeist werden und zusätzlich ein eher kleineres Einzugsgebiet haben und flach sind. Der Lange See Weißdien zum Beispiel, der bekommt nur sehr wenig Wasser von anderen Gewässern.
Das musst du jetzt ein bisschen genauer erklären, Ece. Was bedeutet denn eigentlich Grundwasser gespeist?
Ja, also stell dir das so vor, stell dir einen See vor, ein bisschen wie so eine Schüssel in der Landschaft. Mhm. Und alles Wasser, das aus der Umgebung in diese Schüssel gelangt, gehört zu seinem Einzugsgebiet. Ist dieses Gebiet jetzt ein kleines und regnet es über längere Zeit wenig, fehlt dem See einfach ziemlich viel und ziemlich schnell Nachschub. Und weil er hauptsächlich eben von diesem Grundwasser gespeist wird, ist natürlich der Wasserstand, davon hängt er natürlich ab. Und gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, wie viel Wasser im Boden überhaupt nachkommt.
Okay, und in der Feldberger Seenlandschaft ist das dann auch so?
Richtig, also die Situation ist eine ähnliche. Also viele Seen, die wir als problematisch einstufen, beziehungsweise die Stalu in dem Fall, sind alle grundwasserabhängig und liegen auch eher in diesem Anfang ihres Einzugsgebietes. Und das sind einfach auch sehr flache Seen. Und gleichzeitig kommt noch dazu, dass alle drei Seen zum Beispiel auch zusätzlichen sehr sandigen Untergrund haben, also einen Sandboden haben. Und durch dieses Sand versickert auch Wasser viel leichter. Und dadurch kann das Wasser eben nicht im See gehalten werden. Aber natürlich funktioniert jeder See so ein bisschen anders und jeder See hat so ein bisschen andere Probleme.
Wenn der See so stark vom Grundwasser abhängt, ne, müssen wir uns dann nicht eigentlich auch Sorgen machen, dass uns das Grundwasser ausgeht?
Grundwasser hat ja verschiedene Stockwerke, möchte ich sagen. Also man nennt das konkret Grundwasserleiter. Und diese obere Grundwasserleiter, die reagiert halt relativ schnell darauf, ob wenig oder viel Wasser nachkommt. Und diese obere Bereich, also diese obere Grundwasserleiter, diese ist natürlich super wichtig für Seen, die durch die erste obere Grundwasserleiter gespeist werden, genauso wie der Lange See Weißdien. Darunter befinden sich auch tiefere Grundwasserleiter. Dort kommt aber Veränderung erstmal nicht so schnell an. Also generell haben wir jetzt kein Grundwasserproblem, weil auch nicht alle Schichten gleichermaßen betroffen sind.
Also wenn du sagst, diese Probleme haben ja vor allem diese grundwassergespeisten Seen, wie sieht es denn bei den anderen aus?
Genau, also bei den anderen Seen ist die Lage größtenteils besser. Die Mehrzahl der Seen in der Mecklenburgischen Seenplatte haben laut Stalu erstmal kein ernsthaftes Problem mit den sinkenden Wasserständen. Zum Beispiel die Müritz oder der Tollensesee. Die funktionieren einfach ein bisschen anders und sind nicht so grundwasserabhängig oder beziehungsweise von dieser ersten Grundwasserschicht abhängig. Die Seen bekommen zum Beispiel auch viel mehr Wasser von außen, also über Zuflüsse, über Bäche, über Flüsse und über andere verbundene Gewässer. Zum Beispiel beim Tollensesee fließt die Linde und der Nonnenbach noch ein.
Das heißt, diese Seen, die lassen sich dann ja auch zusätzlich wahrscheinlich wassertechnisch bewirtschaften, oder?
Genau, richtig. An den Abflüssen hat der Tollensesee und die Müritz zum Beispiel Wehre. Diese kannst du dir ein bisschen wie so verstellbare Barrieren vorstellen. Mhm. Und dadurch kann man eben Wasser steuern. Steuern im Sinne von, man entscheidet, wie viel abfließt und wie viel soll zurückgehalten werden. Bei der Müritz gibt es dafür sogar eine feste Zielkurve übers Jahr. Da machen die das so, ab November versucht man, die Niederschläge aus dem Winter möglichst im System zu halten, sodass der Wasserstand bis etwa April und Mai eben ansteigt. So startet die Müritz eben mit so einem höheren Wasserstand in den Sommer, also in die Zeit, in der durch Hitze und Verdunstung eben viel Wasser verloren geht. Und über die Wehre kann eben anschließend angepasst werden, wie viel Wasser abgegeben werden soll und wie viel zurückgehalten werden soll. Und gleichzeitig spielt auch so ein bisschen der Untergrund eine Rolle. Bei der Müritz und beim Tollensesee versickert das Wasser auch nicht so schnell, weil der Boden nicht primär aus Sand besteht.
Aha. Du sagst, das Stalu, das sieht ja für diese, also sag mal den Großteil der Seenplatte, kein Problem. Lässt sich das auch mit Zahlen belegen?
Ja, das sieht man tatsächlich auch an den Pegeln. Die Zahlen, die ich vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte bekommen habe, sind von circa Mitte August. Und bei der Müritz lag der bisherige Durchschnitt 2026 bei 197 Zentimetern. Das langjährige Mittel liegt bei 195 Zentimetern. Der Pegel ist also sogar leicht darüber. Beim Tollensesee lag der bisherige Durchschnitt 2026 mit 53 Zentimetern genau auf dem langjährigen Mittel. Natürlich können auch diese Pegel variieren. In einem trockenen Hochsommer zum Beispiel kann man auch beobachten, dass die dann auch deutlich sinken. Aber übers Jahr kann man sagen, dass sie sich wieder ausgleichen und unterm Strich haben sie erstmal kein Problem.
Gut, dann nochmal zurück zu der Feldberger Seenlandschaft, der Region mit eben einigen Problemseen, die grundwassergespeist sind. Wirkt sich das zum Beispiel auch auf die Landwirtschaft aus, also wenn dort jetzt Wasser fehlt?
Nein, nicht wirklich. Also die landwirtschaftlichen Betriebe, die nehmen in der Regel kein Wasser aus Seen. Ich habe mit einem Landwirten gesprochen und der hat mir erzählt, dass er einen entsprechenden Antrag mal eingereicht hatte. Aber der wurde abgelehnt und das wurde vom Amt auch nicht genauer begründet. Also die landwirtschaftlichen Betriebe nutzen halt stattdessen eigene Brunnen und die sind halt tiefer als diese erste Grundwasserleiter. Und dadurch haben sie erstmal kein Problem, aber benutzen natürlich auch kein Wasser aus Seen.
Gut. Und jetzt die gleiche Frage Richtung Feuerwehr. Da haben wir jetzt auch gehört, gerade beim Brand in der Müritz-Nationalpark, dass da ja viel Löschwasser gebraucht wurde. Gibt es da in der Region denn überhaupt genügend Löschteiche dafür?
Ja, auch eine interessante Frage. Dazu habe ich mich mit Jörg Schmidtke unterhalten. Das ist der stellvertretende Kreiswehrführer Mecklenburgische Seenplatte. Und der hat mir erstmal gezeigt, wie die Feuerwehr überhaupt weiß, wann sie wo Wasser entnehmen darf. Dafür haben sie so eine Art, ich sag mal, Verwaltungs-App. Und darin sind eben Löschwasserentnahmestellen markiert. Und zu den Stellen gehören zum Beispiel Seen, Löschteiche und andere Wasserstellen.
Okay, und wie sieht es dann aus in den benannten Problemseen? Also dürfen die dann auch als Löschteich oder Löschsee genommen werden?
Ja, auch eine spannende Frage. Und das wollte ich natürlich auch wissen. Ich habe mir dann vor Ort mit dieser App zeigen lassen, wie das dann zum Beispiel beim Langsee Weißdien aussieht. Und die Entnahmestelle war tatsächlich grün markiert. Das bedeutet, die Feuerwehr dürfte im Brandfall weiterhin Wasser aus diesem See entnehmen. Und Jörg Schmidtke hat auch erzählt, dass die Löschwasserversorgung im Landkreis super funktioniert. Aber zum Glück brennt es ja auch nicht jeden Tag und bei einem Einsatz muss man ja auch nicht den ganzen See leer pumpen. Also da geht durch die Verdunstung deutlich mehr verloren.
Okay, das ist erstmal beruhigend. Die Folgen, die du für die Natur und den Tourismus beschrieben hast, sind ja auch schon schwerwiegend genug, ehrlicherweise. Was kann denn dagegen getan werden? Also die Stege jetzt immer länger machen, das kann ja irgendwie auf Dauer keine Lösung sein. Irgendwann ist man ja dann wahrscheinlich auch auf der anderen Seeseite angekommen.
Ja, es gibt ja immer wieder zum Beispiel den Glauben, dass die vielen Schleusen gerade im Sommer mit den vielen Paddlern und Hausbooten den Seen eben zusätzlich Wasser entzieht und dass man die Zahl der Schleusungen reduzieren müsste. Bodo Heise vom Stalu sagt aber auch ausdrücklich, dass die Schleusen eben kein großes Problem sind. Zwar geht beim Schleusen Wasser verloren, aber im Vergleich zur Verdunstung sei diese Menge eben unerheblich.
Was kann also getan werden?
Genau, also der Punkt ist natürlich ein bisschen schwieriger. Bodo Heise hat mir erzählt, dass grundwassergespeiste Seen von Natur aus eben weniger Zuflüsse haben und eben nicht einfach irgendwie aufgefüllt werden können. Und wenn die Temperaturen hoch bleiben, verdunstet natürlich auch gleichzeitig mehr Wasser. Also langfristig müssen wir uns eben auf neue Bedingungen einstellen und das sind halt auch niedrigere Wasserstände.
Das heißt, wir können jetzt eigentlich nur darauf hoffen, dass die Niederschläge jetzt nicht unbedingt weniger werden.
Zum Beispiel ja, aber was noch wichtiger ist, ist auch, gerade fürs Grundwasser, sind kalte Winter, wirklich richtig schöne Winter. Am besten viel Schnee, der langsam taut, dann kann das Wasser nach und nach in den Boden versickern. Also so ein heftiger Sommerregen hilft dem Grundwasser deutlich weniger, weil ein Großteil auch oberirdisch abläuft.
Jetzt hatten wir aber, also zumindest hier in Vorpommern, einen ziemlich langen, ziemlich schneelastigen und eisigen Winter. Also mir ist schon klar, dass es natürlich langfristig ja auch eher milder werden soll. Aber jetzt darauf zu hoffen, ist ja vielleicht auch nicht unbedingt die beste Lösung.
Ja, absolut. Also langfristig kann man nicht nur einzelne Seen irgendwie technisch anpassen. Die große Frage ist der Umgang mit Klimaerwärmung und unser Blick darauf. Und Bodo Heise hat das so beschrieben.
Also was für, aus meiner Sicht das Spannende ist, was sollen die Leute eigentlich ins Bewusstsein kriegen? Die Klimaerwärmung. Und das ist so ein Gefühl, wo ich denke, da sind wir zu sorglos. Die Grundsatzfrage, ob wir uns als Teil der Natur oder als Beherrscher der Natur fühlen.
Genau, also der Blick aufs große Ganze ist wichtig. Und da müssen wir eben gucken, wie wir mit dem vorhandenen Wasser umgehen.
Ja, Klimaschutz ist allgegenwärtig. Zusammenfassend können wir also sagen, im Kreis Mecklenburgische Seenplatte gibt es 5 Problemseen. Dort müssen sich die Anlieger, Touristiker und Angler eben auf bleibende Veränderungen einstellen. Aber sie finden auch kreative Lösungen, wie die ausgebaggerte Lagune zum Beispiel am Campingplatz. Richtig, Ece.
Tatsächlich, richtig. Und die Menschen vor Ort wollen natürlich ihren See nicht aufgeben und sind halt super positiv und gehen positiv mit der Sache um und versuchen ihren Gästen eben gute Angebote zu machen, gute alternative Angebote zu machen. Und ja, sie lassen sich nicht entmutigen.
Ja, und für die restlichen Seen, also den überwiegenden Teil, ich habe nachgerechnet, es sollten im Land der 1000 Seen noch 995 der vielen Seen übrig geblieben sein. Also da können wir erstmal quasi Entwarnung geben. Über einen längeren Zeitraum betrachtet sind diese Seen wohl stabil. Der Seenplatte geht also erstmal nicht das Wasser aus. Vielen, vielen lieben Dank, Ece Kanter aus dem Haff-Müritz-Studio Neubrandenburg für deine Einblicke.
Danke euch. Tschüss.
Die Redaktion der heutigen Folge, die hatte Claudia Krüger. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald.
NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. In den kostenlosen Apps von NDR MV, der ARD Audiothek App und überall, wo es sonst Podcasts gibt.